Willkommen zu einer weiteren Episode von Zehnerkarte, des Podcasts zu King Georg, vom King Georg vom Club. Heute mit Martin Laurentius, Redakteur von der Magazin, von der Jazzmagazin Jazz Thing. Musikbegeisterter, so wie ich das, würde ich mal so behaupten.
Ja, natürlich. Ich bin musikbegeistert und bin ein begeisternder und ein begeisterter Musikjournalist vor allen Dingen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich ein begeisternder bin.
Also ich habe mich sehr, also dein Auswahl hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, insofern, dass ich zwei Sachen davon nicht im Schirm hatte. Zwei hatte ich auf dem Schirm, die ich mich sehr darüber gefreut habe, ich die super fand.
Na, das ist doch super.
Man konnte schon, finde ich, das, die Begeisterung heraus. Also fand ich durchschnittlich, fand ich. Voll cool.
Okay.
Du hast 5 Platten, ich habe 5 Platten und ich freue mich auch, dass Martin da ist, weil es ist das erste Mal für mich, dass ich jemanden gegenüber sitzen habe, mit dem ich nie zuvor gesprochen habe. Wir hatten bis jetzt nur E-Mail-Verkehr gehabt. Genau. Du hast 5 Platten dabei gehabt. Was, womit würdest du gerne anfangen?
Ich möchte gerne anfangen tatsächlich mit Jasmia Horn. Das ist eine Sängerin aus den USA, die letztes Jahr ihre Platte rausgebracht hat. Und zwar das Besondere bei ihr ist auch ihr Gesang natürlich und auch die Art und Weise, wie sie ihre Musik interpretiert und wie sie sie auf der Bühne auch präsentiert. Aber in dem Fall ist das Besondere tatsächlich, dass sie diese Platte mit ihrer eigenen Big Band eingespielt hat und vor allen Dingen sie im Eigenverlag und tatsächlich im Eigenverlag herausgebracht hat. Also sie hat kein Label gegründet in dem Sinne, sondern man kann die Platte über ihre Website beziehen und das finde ich das Spannende. Und das ist eine junge Sängerin, Anfang 30, und ihr Vorname Jasmia Horn ist tatsächlich ihr echter Vorname. Es ist nicht ihr Künstlername oder ihr Spitzname irgendetwas, sondern ihre Großmutter gab ihr den Namen und die war Jazzfan und deswegen Jasmia Horn.
Cool. That's, where we are, ist das dann?
Der Song?
Der
oder
Song? Das? Nee, aber ich.
Dear Love ist das, ist die Platte.
Dear Love heißt die Platte. Mhm. Dann, okay. Ich bin nämlich auf ihr gelandet und habe dann bis jetzt tatsächlich gar nicht so viel gefunden. Ich hatte Where We Are. Dann A Social Call.
Das sind die Platten davor, die noch alle bei Concord erschienen sind.
And Love and Liberation. Und dann habe ich kein weiteres gefunden.
Ja, kleinen Moment. Dann fangen wir mit was anderem an. Ist auch kein Problem.
Aber jetzt, wie hieß denn mal das Album, was du meintest?
Ja, kleinen Moment. Dear Love.
Dear Love. Tatsächlich, das ist schwierig zu finden auch.
Na, das hängt damit zusammen, dass es halt eben nicht mit einer großen Plattenfirmenrücken erschienen ist. Und sie macht das alles alleine, beziehungsweise hat sich so ihre Community zusammengestellt mit verschiedenen Mitarbeitern, beziehungsweise Kooperationspartnern, die halt eben die Arbeit für sie machen. Und deswegen ist das alles so ein bisschen, immer ein bisschen unter dem Radar sozusagen.
Spannend. Ich finde das extrem spannend, weil tatsächlich, nur wenn man das gibt, ich habe es gerade auf Google gegeben, also das Album selber, so schnell kommt es dann auf Amazon, aber dann kommt es SWR und also man findet nicht direkt das Album oder ihre Internetseite. Das ist so ein bisschen
ja
unter dem Radar, wie du es bereits sagtest.
Hast du es jetzt gefunden?
Nicht wirklich. Also es gibt Spotify. Spotify ist immer so pain in the ass. Dear Love. Ich hab's. Gut. Irgendeinen bestimmten Song, den du gerne aus der Platte?
Fang mit dem ersten an.
Fang mit dem nächsten an.
Greeting, son. My body aches of 10 heavy day workloads.
Cool. was mich gerade so wirklich auch begeistert ist auch, also ich habe auf Discogs nichts davon gefunden und Discogs ist letztendlich so fast so die Bibel von, wenn sobald eine Platte rauskommt, landen die automatisch da.
Das hängt, denke ich mal, tatsächlich mit ihrer Vertriebsstruktur zusammen, dass halt eben die Platte noch nicht so wirklich gelistet ist. Die ist auch erst, glaube ich, im letzten Herbst erschienen, also irgendwie Oktober oder November, also ist noch nicht so lange her, dass sie auf dem Markt ist. Und ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass das halt einfach noch nicht wirklich sozusagen durchgereicht wurde in der Industrie auf dem Markt.
Was ich mich dann noch frage, weil ich sehe, die hat ja schon Alben davor rausgebracht, eins davon auf Prestige.
Ja.
Da muss was schief gelaufen sein, damit man das dann, weil letztendlich würde ich...
Nee, es ging ja tatsächlich um Unabhängigkeit und es ging ja darum, dass sie ihre Musik halt tatsächlich unabhängig von der Industrie, von der Musikindustrie veröffentlichen wollte und auch produzieren wollte. Sie hat das ja alles selbst produziert und ihre eigene Band zusammengestellt und so weiter und so fort und sie wollte halt eben keine fremden Hände und Ohren dabei haben, ne? Und das sollte halt einfach ein Statement ihrer Unabhängigkeit auch sein.
Cool.
Dass sie diese Platte herausgebracht hat.
Ja, also so, ich muss auch sagen, so ist es halt tatsächlich dann auch schwierig, zum Beispiel, also ich arbeite nämlich schon seit Jahren in den Plattenladen, es ist halt schwierig, dann aus dem Plattenladen zu landen, weil ja. In der Regel läuft ja dann alles über Vertrieb
genau. Und
über Labels und so weiter und so fort und dann...
Das ist natürlich ein Problem, aber ihr war das tatsächlich wichtig auch als Statement, auch in Zeiten wie diesen. Ich meine, wir leben hier noch in dem sicheren Europa, aber drüben in den USA sah es dann eben während der Pandemie auch anders aus. Und da gab es halt eben keinen Support, keine finanzielle Unterstützung weder durch die Industrie noch wirklich durch den Staat. Und deswegen war das für sie einfach auch ein Statement der Unabhängigkeit. Das war ihr so, sie demonstriert damit, dass sie halt eben es sehr wohl kann und dass sie niemanden dazu braucht, der mit ihr oder die mit ihr eine Platte herausbringt und produziert.
Cool. Ja. Dann glaube ich hätte jetzt eine Platte dazu. Der so ein bisschen so, also ein anderer Blick auf diesen... Beziehungsweise eigentlich, damit bleiben wir eigentlich in diesem Thema Label und Künstler. Das ist nämlich die Angel Bad David. Die hatte nämlich auch das Album Oracle, The Oracle 2019 herausgebracht auf meiner Meinung nach zurzeit mit der spannendsten Jazz-Label, die es in den USA gibt, International Anthem. Die hatte das nämlich auch erstmal bei sich zu Hause aufgenommen, alles auf Kassette. Bis dann das Label sich angehört hat und meinte so, ey, das wir bringen es raus. Was ich so spannend finde bei International Anthem ist, dass die als Label auch geschafft haben, so einen gewissen Credit zu haben, was politisches Jazz, also was im politischen Jazz angeht. Mit More Mother und dieses Irreversible Entanglement und andere Bands, die sich sehr stark politisch positionieren. Also so als Gegenpol. Also jetzt, ne, das ist jetzt ein Label, die politisch ist, die Raum lässt für deren Künstler, die schon alle sehr starke.
Aber man muss dazu sagen, das ist ein Indie. Ne? Also die auch die Indies in den USA sind durchaus haben einen politischen Hintergrund. Und Jazmaye Horn war vorher bei quasi einem Major, also Concord, ja. Beziehungsweise Fantasy oder Prestige. Du gesagt hast.
Genau.
Also ein Sublabel von Concord und die werden wiederum über Universal vertrieben, beziehungsweise das Marketing wird über Universal gemacht, da ist das gleich schon ein ganz anderes Kaliber. Und der International Anthem ist halt eben tatsächlich ein richtiger Indie, der halt eben auch Wert darauf legt, dass halt eben die Unabhängigkeit klar ist, ne? Dass man da halt eben auch das macht, was man selbst für richtig und für gut hält und bewertet. Und das ist schon eine wichtige Sache. Und Angel Bad David ist halt auch jemand, der das braucht, ne? Der halt auch diesen Raum braucht.
Ja.
Und die erste Platte zumindest, die hat mir hat sie nicht gut gefallen, das muss ich dazu sagen. Weil sie einfach für mich ästhetisch ist das nichts. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich fand, man merkte einfach diesen Willen in ihr, diese Musik, so wie sie da auch auf dieser Platte zu hören ist, dass sie auch genauso sein sollte. Und das fand ich sehr faszinierend. Da gibt es ja einige Musiker, ich glaube sogar auch, bin jetzt nicht ganz sicher, Jimmy Branch zum Beispiel ist genau. Ja auch jemand, der auch so dieses Drängen hat. Ja, dieses, das muss jetzt so sein, wie es ist. Und das stelle ich mir so vor und deswegen bringe ich das auch so heraus.
Ja,
und spiele es auf der Bühne oder so. Ne?
Ich finde, bei denen halt, es kommt teilweise auch häufig auch so eine, fast wie so eine Punk-Attitüde ja, rüber. Natürlich. Also so die Attitüde finde ich sehr nah an Punk. Also auch bei Angel with David, auch bei Jamie Brunch, auch bei Mormade sowieso. Ja, dieses so ein bisschen so, dieses auch Anger ein bisschen. Mhm. Obwohl eigentlich die Musik wiederum von Angel with David dieses, obwohl doch, die hat diesen Anger. Sollen wir kurz, wir spielen mal einen Song. Genau. Also, ja.
Ja. Wie gesagt, diese Platte, die Musik, die hat mir schon gefallen. Also ich würde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Danach gab es ja diese Live-Platte.
Genau.
In
Berlin, glaube ich, aufgenommen.
In Berlin aufgenommen. Ich habe das Konzert gesehen. Ich fand es nicht gut, das Konzert. Und da gibt es halt diese Geschichte davor, wo sie halt eben diesen Furor hatte, den sie dann auch auf die Platte gebracht hat. Fand ich nicht gut. Ja, also das hat sie mir sehr suspekt gemacht. Hat auch vielleicht etwas mit kulturellem Irrtum zu tun. Also sprich, vielleicht ist das in den USA oder in Chicago, wo sie herkommt, so üblich, dass man eben im Hotel, wenn man da eincheckt, sich ans Klavier setzen kann und spielen kann. In Deutschland bzw. Europa ist es nicht unbedingt so üblich, ne?
Ja, so.
Fand ich halt so ein bisschen ungünstig, was sie da gemacht hat. Und das gleich auch noch an den Anfang der Platte zu setzen, das fand ich dann schon ein bisschen schwierig. Ich habe es auch nicht als politisches Statement wahrgenommen, sondern es war einfach, ich fand es fast schon ein bisschen pubertär. Aber das sie hat es gemacht, das Label hat sie dabei unterstützt. Das sollte ein Statement sein gegen Rassismus. Ich weiß, dass die Leute vom Jazzfest und auch das Duke Ellington Hotel in Berlin alles sind aber nicht rassistisch. Ja, das war eine Verkettung von großen und vielen Missverständnissen.
Ja.
Ja.
Ich muss aber auch das sagen, ich war im Konzert in Köln zu so einem, nach dem Konzert gab es auch so einen gewissen Moment, wo Angel sich auf den Kopf gestoßen gefühlt hat. Ich habe dann gar nichts mehr so genau mitbekommen, worum es ging am Ende. Aber das tauchte jetzt nirgendwo, deswegen ist, glaube ich, das einfach kein Thema. Aber das ist, wo du das erzählst, fällt mir auch dieses. In Köln muss ich allerdings sagen, das Konzert war auch für mich mit den Top 10 Konzerten, wo ich je war. Das war extrem gut.
Da in Berlin, ich fand es ein bisschen langweilig. Es plätscherte so ein bisschen dahin und hatte wenig Höhepunkte. Und das, worauf ich mich eigentlich gefreut habe, nämlich so eine Groove-Musik zu haben und zu hören, das fehlte mir komplett. Und ja, ich mag gerade so diese afroamerikanische, diese schwarze Groove-Musik, egal aus welchem Genre sie kommt, ob es jetzt nun Blues ist oder Jazz oder Soul oder Funk oder auch Hip-Hop. Ja, und dass diese. Und das fehlte mir bei ihr so komplett. Und dieses erste Album, The Oracle, das fand ich, sie hat ja da vieles kombiniert, ne? So dieses Sacred Singing, also dieses Gospel ist dabei.
Genau,
und
das Gospel ist
sie
sehr
spielt
stark.
Wunderbar Klarinette, hat man ja auch gerade gehört.
Genau.
Sehr melodiös und das passt auch sehr gut zu ihrer Stimme. Ich finde, dass die Färbung von ihrer Stimme mit der Klarinette ist großartig. Und sie hat, das ist sie sehr nah mit Jasmine, sie hat alles selber gemacht. Ne? Also sie ist diejenige, die Klarinette spielt, Piano spielt, sie singt und was weiß ich, was für Instrumente noch dort auf dem Album zu hören sind. Das kommt alles von ihr.
Aber da muss ich auch kurz sagen, ich glaube, ich habe fast alle Platten aus dem Label. Das Live-Konzert aus Berlin habe ich nicht. Ich fand es tatsächlich auch nicht so gut.
Mhm.
Weil ich wollte mir das holen, weil das nämlich, die kam nach dem Konzert in Köln raus, ein Jahr später. Und ich war so, alles klar, hole ich mir, weil das Konzert in Köln war der Hammer. Dann habe ich mir durchgehört und dachte mir so, das ist komplett was anders, als das in Köln war. In Köln war es halt, ich glaube dadurch auch, dass es, ich glaube, wir waren 20 Leute im Stadtgarten. Oder maximal 25 Leute. Es war wirklich, es war ein Montag. nach irgendeinem Partywochenende, wo es anscheinend mehreren Events gab, auch muss man auch sagen, nicht gut promoted. Sehr wenig Leute hatten davon mitbekommen, glaube ich. Da stand auf einmal diese Band von, ich glaube, die waren zu zehnt, nämlich The Brotherhood.
Okay.
Also die waren zu zehnt da und das war eine Perform-, also das war eigentlich das Performative und die, also die Musik war sehr stark, aber das Performative auch der gesamte Band, das, das war fast wie das hatte was wie so ein Theaterstück. Es hat auch sehr, sehr viel an Sun Ra erinnert, also an diesen Sun Ra, der in der Bühne ist und auch so fast eine Performance auch als Künstler, der komplett diese Figur.
Ja, sie hat ja auch viel, viel, ich denke mal so von ihrer ganzen Aufmachung und auch von der Band, die sie da hat, es hat etwas Sunra-eskes.
Ja, finde ich auch.
Und damit steht sie auch ganz tief in der afroamerikanischen Kultur. Ne? Also Sunra sowieso, aber jetzt merkt man auf einmal, dass, dass Sunra eben kein Solitär war, der so ein bisschen spinnert und verrückt irgendwas vom Saturn gefaselt hat, sondern dass er so mit der Art und Weise, wie er seine Geschichten erzählt hat und auch seine Geschichten tatsächlich erzählt hat, nicht nur mit der Musik, sondern auch sprachlich, ne, mit seinen Ansagen und so weiter und so fort. Und auch diese ganze Saturn- und Science-Fiction-Geschichten, dass da, das ist weitergesponnen worden, ne? Das wird weitergesponnen. Und jemand wie Angel Bird David ist halt eine dieser Nachfolgerinnen von Sun Ra.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sie oder das Label allgemein oder viel aus dem Jazz aus den USA, die verarbeiten sehr stark immer die Geschichte. Also die Geschichte des Jazz ist sehr stark in der Aktualität geprägt zum Teil. Also bei Angel Bird David, die hat ja auch, ich glaube, die widmet auch einen Song an Yusef Lateef, denn ich finde teilweise, es gibt auch so ein bisschen so dieses, wie heißt nochmal, die Chicago, die Art Ensemble of Chicago.
Art Ensemble of Chicago.
Das erinnert auch ein bisschen teilweise, vor allem auf ein Live-Konzert, hat sehr stark daran erinnert auch. Also ich finde, dass die schwarze Jazz-Geschichte hat ein Gewicht in der Aktualität, jedenfalls in den USA.
Mittlerweile wieder, ja.
Ja.
Das war eine Weile lang, so in den Nullerjahren, also in den ersten Jahren der 2000er, wo der schwarze Jazz fast verstummt ist. Es gab so die musealen Geschichten um die Marsalis-Brüder.
Da bin ich komplett raus, weil da war ich komplett nicht mit Jazz unterwegs.
Das sei dir unbenommen, ist vielleicht auch ganz gut so. aber es gibt halt eben seit, ja, vielleicht seit 5 oder 10 Jahren kommen wieder die Impulse auch aus den schwarzen Community. Einer der bekanntesten ist natürlich Kamasi Washington und die ganze LA-Community mit Terrace Martin und wie heißt der Bassist? Das fällt mir nicht ein. Wenn er mir einfällt, sage ich nochmal, komme ich nochmal rein. Die halt eben, Kamasi war jemand, der halt eben die Idee der Community in den afroamerikanischen, in den schwarzen Jazz sozusagen vielleicht nicht zurückgebracht hat, aber wieder gehighlightet hat. Mhm. Und das hat jahrelang gefehlt davor, ne? Das so dieses Gefühl von Community, dieses Gemeinschaftsgefühl, das war oftmals nicht mehr wirklich so präsent. Und das war in den 60ern und auch davor und auch in den 70ern noch sehr eine sehr wichtige Komponente auch für den afroamerikanischen Jazz gewesen. Und das ist so lange Zeit verstummt gewesen. Und über Kamasi Washington und seine Crowd ist das zurückgekommen in den Jazz. Und man beobachtet das jetzt, weil man wie so viele junge afrikanische Musiker, Musikerinnen, Jasmine Horn gehört auch dazu und Cecile McLaurin-Salvin zum Beispiel auch. Oder für mich war das erste Mal, dass mir das bewusst geworden ist bei einem jungen Trompeter, der immer noch jung ist, vor 10 Jahren schon. Christian Scott und so weiter und so fort, dass da auf einmal wieder so eine ganz junge schwarze Garde am Start ist, die ganz aktuelle Musik, die eben nicht nur mit dem Jazz zu tun hat, sondern eben sich aus vielen, auch vor allen Dingen afroamerikanischen Bereichen bedient und daraus rausgreift. Ne? Und dazu gehört Angel Bert David auch mittlerweile.
Ja.
Ne?
Auf
und
jeden Fall. Das, ja.
das finde ich sehr spannend, das zu beobachten. Und dass das Auswirkungen hat eben auf viele andere Lebensbereiche und auf andere Musikformen, vor allen Dingen auf den Pop auch. Ne?
Auf den Pop finde ich eigentlich ist ein gutes Stichwort, denn du hattest nämlich, jetzt nehme ich dir deine Platte weg.
Mach, wir sprechen hier.
Denn du hattest nämlich die Theo Crocker. Und ich kannte das Album nicht. Also ich kannte es beziehungsweise vom Sehen. Und hatte ich noch nicht reingehört. Aber wenn man sich das Cover anschaut, für mich es war so, okay, Jazz ist drin in der Popkultur, also weil das Cover sieht, ich habe dann am Nachhinein gelesen, der kommt aus Miami und so sieht auch das Cover aus. Sieht ein bisschen wie so Jazz, der auf Autotuning und Hermione Corini hatte diesen Film gehabt in Spring Breakers. Das sieht wie so Jazz, der gerade auf Spring Breakers läuft, wenn man den Cover sich anschaut. Weißt du, was ich meine?
Ja, und da ist halt eben auch der Albumtitel ganz wichtig. Nämlich Black to Life to a Future Past. Da hast du alles drin. Genau. Da hast du die Zukunft dieser Musik, die tatsächlich in dieser Platte sehr präsent ist. Also auch wenn das ein Widerspruch in sich ist, aber die Zukunft der Musik, des Jazz, die ist in dieser Platte auf jeden Fall mehr als nur hörbar. Sie ist präsent, sie ist drängend, sie ist da. Und er verortet sich auch ganz dezidiert und ganz bewusst eben in der afrikanischen Geschichte des Jazz und der afroamerikanischen Kultur. Und so ist halt eben auch so ein bisschen das Cover inszeniert. Ne?
Ja. Das Cover fand ich phänomenal, weil das Cover war, der Titel kommt aus Cover genauso und es ist, sieht dieser Pharao, also fast ein bisschen wie so ein Pharao
genau.
Lastig und die Farben sind wiederum allerdings alles so dieses klassische
Miami.
Klassische Miami, genau. Es ist einfach so, es ist ein bisschen, auch so wirkt auch dadurch immer so ein bisschen so druggy Miami, finde ich. Aber
dann lass uns doch den zweiten Song einspielen. Soul Clay oder so ähnlich.
Soul Clay, gerne. Super. Auch die Vergangenheit kommt, finde ich, sehr stark rüber.
Ja.
Tatsächlich. Die Vergangenheit kommt so richtig.
Wer sich vergessen habe, wer das Ganze so ein bisschen angestoßen hat, ist natürlich so jemand wie Robert Glasper. Der war in den Nullerjahren auch schon präsent und hatte ein Trio, das immer wieder auch weggegangen ist von dem klassischen Piano-Trio-Jazz. Ja, der hatte vor allen Dingen einen super Schlagzeuger dabei, Chris Daddy Dave.
Mhm.
Der halt eben nicht nur diesen klassischen Jazz bedient hat und gespielt hat, sondern der einfach ein Fass war, was Rhythmik betrifft. Und das war so jemand, der so in den Nuller oder Ende der Nullerjahre viel angestoßen hat.
Ich muss sagen, ich bin da gelandet eigentlich komplett woanders, nämlich durch den Hip-Hop. Da gab es nämlich eine Platte von Madlib, der Hip-Hop-Produzent, der dann aus LA, der hatte einen bestimmten Jazz-Record gemacht, den ich mir damals auch gekauft hatte. Und eigentlich jeden Song war gewidmet an eine Jazz-Figur.
Mhm.
Und so kam ich immer und ich war so, okay, wer sind die? Und dann, so habe ich eigentlich, ich hatte den Eindruck, dass das Hip-Hop auch eigentlich immer sehr stark auf den Jazz teilweise geguckt hat. Ohne das natürlich namentlich direkt so nach außen zu bringen, eher für sich selbst.
Aber das ist mit Sicherheit, es gibt ja, ich meine, diese Jazz-Hip-Hop-Fusion, die gibt es ja letzten Endes, seitdem es Hip-Hop gibt.
Ja.
Also, was weiß ich, gerade Blue Note, das Label, da die ganzen Schlagzeug-Breaks, das waren Fundus für auch die frühen Hip-Hop, für die, damals nannte man sie Rapper. Und ein Joe Savino sagte, dass er in Anführungszeichen den Hip-Hop erfunden habe. Es gibt einen Song von einer Platte Sweetnighter, von Weather Report, Sweetnighter.
Mhm.
Und da ist ein Song drauf, mit einem Schlagzeug-Percussion-Break und einer Bass-Groove, der halt eben öfters mal gesampelt wurde. Und deswegen hat Savi mir das halt eben so dargestellt, dass er den erfunden hätte. Nein, die Verbindung, diese strikten Genregrenzen, wie man sie vielleicht hier in Deutschland oder Europa kennt, die kennt man halt drüben in den USA nicht so unbedingt. Ne? Also natürlich arbeitet nicht jeder Hip-Hopper mit irgendwelchen Jazzern zusammen, aber man begreift sich sehr wohl als Teil der gleichen Kultur, nämlich der afroamerikanischen Kultur.
Genau,
die hatte bestimmte Ausprägungen, die halt eben bei allen möglichen kulturellen Geschichten, die dort passieren, eben auch präsent sind. Und da ist es dann letzten Endes irgendwann auch egal, ob es Hip-Hop ist, ob es Blues ist, ob es Soul-Funk ist
oder Techno
Gospel oder Techno und House,
genau,
und so weiter und so fort.
Ne? Also schaut man sich ja die Detroit und Chicago House-Techno-Szene, das ist ja alles sehr stark von, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, welche Rolle auch der Jazz da spielt letztendlich. Also die sehen sich da sehr stark Teil dieser Kultur auch. Die sehen sich als eine Erweiterung davon.
Klar, sind sie auch.
Ja, sind sie auch. Ja, sind sie auch, klar. Was ich auch bei der Platte interessant fand, es ist nämlich, Music on Vinyl hat das mit rausgebracht, was auch für mich so ein bisschen so ein Indiz ist, wie groß Jazz wieder zur Zeit ist. Weil Music on Vinyl ist dieses holländische Label, die vor allem Reissues machen, und die bringen Platten en masse raus. Also die produzieren im laufenden Band. Auf Vinyl, genau. Nur auf Vinyl. Und dass jetzt ein neuer Künstler auf den Label rausbringt, das ist, ich behaupte immer, Jazz gehört zum Pop. Also Jazz ist Popkultur. Das ist so mittlerweile meine Auffassung in den letzten Jahren, dass es wird immer mehr von im Pop durch Sunra auch, der zum Pop-Phänomen, also zum popkulturellen Figur wurde, und Pharoah Sanders und.
Mit Sicherheit ist das auch, meine, vieles, was im Jazz, beziehungsweise was aus dieser, ich sag mal, aus dieser afroamerikanischen Kultur gekommt, Rhythm and Blues aus den 40er, 50ern, Gospel, Sacred Singing und dann später Soul und auch Funk, das hat maßgeblich die Entwicklung der Popmusik weltweit beeinflusst. Ne? Also auch historisch natürlich. Ne? Also ich weiß, es ist ja letzten Endes keine Einbahnstraße, die da gegangen wird. Ne? Also dass schwarze Musiker zum Beispiel hier nach Europa gekommen sind und auf Tournee gewesen sind und dort halt eben weiße Europäer mit ihrer Musik begeistert haben, sondern was weiß ich, ein Sam Cooke zum Beispiel hat erst dann sozusagen von diesen etwas seichten Soul Balladen weggekommen, als er, ich glaube, mit Little Richard auf Tournee hier in Deutschland war und in Europa war, nicht in Deutschland. Und er hat in England, in Großbritannien, da hat man ihn mit Begeisterungsstürmen aufgenommen. Das muss 62 oder 63 gewesen sein. Und er hat auf einmal gemerkt, was für einen Wert afroamerikanische Kultur und was für eine Wertschätzung diese Musik hier in Europa erfährt, die sie vielleicht in den USA nicht so erfahren hat. Und er ist dann auf einmal, nicht auf einmal, er war vorher auch schon politisch, aber er ist dann ein politischer Künstler geworden. Er ist noch schwärzer in seiner Musik geworden. Er ist weggegangen von diesem Soul und hin in diesen Funk. Seine letzten Jahre war er ein schwarzer afroamerikanischer Musiker, der Funkmusik gemacht hat. Und diese dann halt eben auch mit politischen Texten aufgeladen hat. Und das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, und diese Popkultur, ja, Jazz ist Teil der Popkultur, aber vielleicht nicht jetzt, dass Jazz Pop sein will, sondern Jazz ist etwas, das immer wieder eben Entwicklung und Impulse angestoßen hat, die der Popmusik dann den Weg weiter geebnet hat.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ja, aber auch das, also mit Popkultur meine ich auch, dass Jugendliche auf einmal, also zumindest für den Pharoah Sanders ein Begriff wird. Oder, also sagen wir jetzt so 20-jährigen Raver-Kids. Die würden dann denken, ah klar, Sun Ra. Also einfach, weil es in gewissen Kreisen solche Figuren eben zu so Kultfiguren geworden sind. Also jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch wirklich abseits von der Musik sind die Figuren, die zu Pop Kanon gehören, wenn man so will.
Ja. Ja.
Und das finde ich extrem spannend, weil das sorgt dafür, dass das macht Jazz wiederum frisch für viele Zuhörer, was jetzt eigentlich super ist, weil es sind riesen Universen. Ich habe mich vor 8 Jahren mich angefangen damit zu befassen und ich habe den Eindruck, es findet kein Ende.
Ja klar, ich meine, Jazz ist jetzt in Anführungszeichen 100 Jahre alt oder gut 100 Jahre alt. Das heißt, es gibt viel zu entdecken und es gibt auch viel in den alten Aufnahmen zu entdecken aus den 20er und 30er Jahren. Ein Louis Armstrong, ein Duke Ellington und so weiter und so fort. Und dann halt eben die verschiedenen Phasen von Duke Ellington mit den verschiedenen Instrumentalisten, die er dann immer auch in seinen verschiedenen Bands gefeatured hat. Da gibt es sehr viel zu entdecken. Ne? Und ich bin jetzt schon ein Weilchen dabei und mir macht das immer wieder Spaß, sozusagen auf die afroamerikanische Geschichte zurückzublicken, auch dieser Musik. Und die ist halt natürlich, es gibt dieses Harlem Renaissance, das ist eine Bewegung gewesen in den 20er Jahren, eigentlich eine literarische, aber die wäre nicht denkbar ohne den Jazz, nämlich ohne Duke Ellington. Harlem Renaissance, okay. Das ist Langston Hughes und so weiter und so fort. Okay. So Schriftsteller, also schwarze afroamerikanische Schriftsteller, die in Harlem gelebt haben. Und das wäre nicht denkbar ohne den Jazz gewesen, ohne das Apollo Theater in Harlem. Ne? Mhm. Also das gehörte dazu und diese Versprachlichung von Kultur, ja? das ist in dieser afroamerikanischen Kultur einfach präsent. Ich meine, nicht nur was Sprache als Informationsträger, sondern Sprache auch als Mittel zum Zweck sozusagen, als La Polare, als man spielt damit, man improvisiert damit, man versucht verschiedene Ebenen zu erreichen, zu kreieren. Und das ist das Wichtige an der afroamerikanischen Kultur. Und deswegen ist Jazz auch immer ein wichtiger Impulsgeber für den Pop oder für die Popkultur.
Für die gewesen. Popkultur, genau. Und also wir hatten jetzt letztens bei der vorletzten Podcast, der noch nicht online ist, da hatte ich zu Gast den Christian Meyer-Oecker und wir beide sind so sehr Salsa-affin. Also er und ich sammeln Salsa-Platten. Und da ist ohne Jazz gibt es kein Salsa. Es hätte kein Salsa gegeben ohne Jazz in New York, weil Salsa ist in New York entstanden und auch vor allem stark in Harlem. Wichtigste Konzert für die Musikrichtung fand auch im Apollo statt. Es gäbe keinen Salsa ohne Jazz. Also auch der Impuls da war Jazz.
Klar.
Ist halt, es ist erstaunlich, wie es überall auftaucht halt. Das ist, und wie es überall verwickelt ist.
Ja, oder geh nach New Orleans. Hm? Da die Karibik ist präsent.
Hm? Ja, auf jeden Fall.
In der Musik, aber auch im ganzen Lebensgefühl.
Es ist Future and Past.
Genau.
Das Future and Past fällt mir jetzt gerade ein. Ich hatte nämlich, Musik ist mein Hobby, aber eigentlich bin ich Künstler. Hatte nämlich vor 4-5 Jahren zusammen mit einer afrikanischen Kuratorin gearbeitet für ein Projekt. Wir hatten halt Mixtapes und Soundarchivs aus Südafrika an einem Projekt, wie auch immer, gearbeitet. Und sie meinte, dass die Zeitlichkeit, der Verständnis der Zeitlichkeit, wie wir hier in Europa haben, wir haben eine lineare Verständnis von Zeitlichkeit, während eigentlich in Afrika oder in manchen Gegenden aus Afrika man eigentlich die philosophische Auffassung ist, dass zeitlich parallel stattfindet. Also man hat immer die Vergangenheit, ist immer mit, also die Vergangenheit ist, die geht immer mit dabei und sozusagen das the future auch. Also alles passiert gleichzeitig. Es ist wie so ein Dreispur, während wir eigentlich dieses lineares Konzept von Zeit haben. Häufig merkt man das, finde ich, ziemlich häufig, also häufig merkt man das in der Musik.
Ja, es gibt ja Abdullah Ibrahim aus Südafrika, den Pianisten. Den
kenne ich nicht.
Solltest du ihn mal anhören. Er lebt noch, ist jetzt 88, ja, kommt hin. hat gerade eine Soloplatte rausgebracht. Also eine wirkliche Soloplatte. Mhm. Begleitet als Pianist. Heißt eigentlich Dollar Brand, also mit seinem Geburtsname, und ist dann konvertiert natürlich zum Islam, Abdullah Ibrahim. Und er ist geflüchtet Anfang der 60er aus Südafrika. Und erst hier nach Zürich und dann über London in die USA. Und ich war mal in Südafrika vor 15 Jahren auf einem Festival, und da hat er auch gespielt, und ich war bei auf einer Pressekonferenz, und er wird da gefeiert, ne? Er wurde dort gefeiert. Und er hat so die inoffizielle Nationalhymne für Südafrika geschrieben in den 70ern, Kranenberg heißt die. Und das Stück. Und das wird heute noch zumindest inoffiziell immer wieder eben zu offiziellen Anlässen auch gespielt. Ist ganz lustig. Und er sagte, ihr Europäer oder ihr Weißen, ihr denkt sozusagen im Uhrzeigersinn. Wir Afrikaner, zumindest wir Südafrikaner, denken gegen den Uhrzeigersinn. Wir fühlen auch gegen den Uhrzeigersinn. Und wir gehen auch anders mit der Zeit um. Und er hat dann so einen Vergleich gebracht mit einer Salami. Wenn du die aufschneidest, siehst du die verschiedenen Fleischstücke, die Fettstücke und so weiter und so fort. Das sind alles unterschiedliche Komponenten von Zeit. Ja. Und fand ich sehr einleuchtend, war aber für mich als Europäer einfach sehr weit weg. Ja, ich habe einfach eine andere, das ist einfach für mich, das ist eine andere Kultur. War auch das Schöne, ich habe da auf diesem Festival dann auch Miriam Makeba gehört, kurz vor ihrem Tod.
Cool.
Und da war ein Schlagzeugsolo dabei. Und man spricht ja immer davon, dass von der Talking Drum. Ja? Wenn man über afrikanische Musik spricht, egal welcher Region und auch welchen Genres. Und da habe ich das erste Mal wirklich erfahren, was das bedeutet, so eine Talking Drum, die das Publikum. Und Miriam Makeba ist eine Göttin in Afrika gewesen.
Ja.
Ne? Da konntest du eine Nadel fallen lassen. Ne? Die haben das alles verstanden. Die haben alles verstanden, was dieser Schlagzeuger da gesagt hat. Ich bin da ja sprachlos, ne? Also im tatsächlichen wie auch im übertragenen Sinne, ne? Aber die Leute dort, und das waren alles schwarze Südafrikaner gewesen, fast keine Weißen, ich war einer der wenigen, die dort auf diesem Konzert waren, die haben das alles verstanden, ne? Und ich habe sie auch gefragt, was hat das Schlagzeug zu euch gesprochen? Und die haben mir dann das erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, was sie dann erzählt haben, das ist jetzt 15 Jahre her, aber ne? Das
cool. Hammer.
Du bist ja dran.
Bin ich dran?
Ja, du bist dran. So. Ich hätte sonst gesagt, dass wir Sons of Kemet spielen.
Wir können eigentlich, ich sage mal, scheiß auf die Reihenfolge, wir machen jetzt Sons of Kemet, weil ich finde es auch eigentlich insofern schön, weil es nimmt auch ziemlich viel auch aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft eigentlich. Es ist jetzt so sehr progressive Musik, wenn man so will.
Sehr progressive Musik, und Shabaka Hutchings ist auch jemand, der seine letzte Platte, die Platte davor, war ja, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, war ja mit südafrikanischen Musikern. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, müsste ich nachschauen. aber Sons of Kemet ist einfach auch die neue Platte von ihm ist für mich einfach wieder ganz großartig, und ich mag vor allen Dingen zwei Schlagzeuger. Und das ist einfach vielleicht ist es schon durchgedrungen, das gibt eine ganz eigene Groove, zwei Schlagzeuge und dann noch eben kein Bass, sondern eine Tube, da lege ich mich für hin.
Ne? Darf ich den Song aussuchen?
Ja, natürlich.
Cool, dann würde ich mir den Song aussuchen mit Angel Bad David und Mormad. Ich mag Mormad extrem gerne auch.
Gerne.
So, dann hören wir jetzt Pick Up Your Burning Cross. Ich find die Nummer der Hammer.
Und er ist ein Honker. So was, man, ist ein Honker.
Was ist ein Honker?
Der auf einem Ton immer wieder rhythmisch spielt und bläst. Aha. Das nannte man früher mal Tenorsaxophonisten meistens Honker. Die honken. Okay. Honk. So. Er ist ein Meister darin. Und ich finde das ganz großartig, was er da macht. Vor allem auch mit diesen Sons of Kemet. Er hat ja einige Bands am Start.
Genau, da gibt es nämlich The Comet is Coming, glaube ich, dann, wo der auch aktiv ist. Oder sogar auch seine Band. Ich weiß das nicht.
Das ist tatsächlich ein kooperatives Trio, die da irgendwann mal vor ein paar Jahren zusammengekommen sind, ja.
Aber vor allem Sons of Kemet finde ich halt hervorragend.
Ja, ich auch.
Das ist, hoffentlich sind die irgendwann in Köln. Wäre zu klein für unseren Laden, aber ich glaube, das ist nämlich Big Label.
The Comet is Coming haben ja im Stadtgarten gespielt.
Genau, im Stadtgarten finde ich es eine gute Größe. Das ist,
der war ausverkauft, da als sie gespielt haben, vor 3 Jahren, glaube ich.
Ja, da war ich leider nicht da.
Ja, ich habe es mir angehört. War brutale Musik, ne? Also das war, da ist eine Klanglawine über dich hinweggefegt, ne? Laute Elektronik, das Schlagzeug war laut und dann Shabaka mit diesem unfassbar lauten Saxophon. Ne? Und da war eine Energiewelle, die da wirklich die weggerissen hat. Ich fand das fast ein bisschen scary, ein bisschen beängstigend, ne? Weil also mir hat das ein bisschen Angst gemacht, aber die Leute dort und vor allem, es waren auf einmal auch Menschen im Stadtgarten, die sonst man im Stadtgarten nicht so unbedingt sieht. Ne? Also viele, die sonst eben mit Jazz eben nichts zu tun hatten, die sind dann da hingegangen. Und das war, ich meine, das war ein Rave, ne?
Ja, der Song, was wir gerade gehört haben, das ist ein Rave, wenn du mich fragst. Das ist also.
Er kann das. Er ist ja auch eine imposante Person, der ist ja knapp sicherlich 2 Meter groß. Und er hat ja auch in der Karibik gewohnt, gelebt, die ersten Jahre seines Lebens. Und also er ist in England geboren, seine Eltern sind dann in die Karibik gegangen und als 15-Jähriger so zurück nach London und hat dort Klarinette gelernt.
Das ist da, wo du das sagst. Also ich finde, ich war nämlich vor ein paar Jahren in Kuba, also auch während Karneval, nicht in Havanna, sondern eigentlich sozusagen so das schwarze Herz Kuba, dann in Santiago de Cuba. Und da gab es auch die ganzen Züge, Karnevalszügen, die dieser Rhythmus, dieses
triolisch.
Genau. Auch wiederholen, die ganze Zeit permanent wiederholen, immer dann einen Ton geben.
Kann
kommt das Karibisch, ja, genau. Das, aha. Ja, tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ja, das macht Sinn.
Und er ist mit Sicherheit, wie sagt man so schön, eine der Speerspitzen dieses jungen Londoner Jazz, ne? Und er ist auch mittlerweile der bekannteste.
Ha? Das ist, ich würde sagen, im London-Bereich auf jeden Fall, also aus London zurzeit der bekannteste, ja. Aber das ist auch jemand, ich finde, das ist auch jemand, der tatsächlich auch Jazz außerhalb des Jazz-Projektums führt. Also der macht Jazz sehr populär zurzeit.
Ja, das auf jeden Fall. Und er gehört halt eben, das ist auch wieder so eine Gruppe von Musikern, ne? Und Musikerinnen. Nubia Garcia gehört dazu, Shabaka Hutchings, die halt eben aus einer Community erwachsen sind, nämlich den Today's Warriors. Und oder Tomorrow Warriors, ich weiß jetzt gerade nicht, aber es ist halt eben eine Initiative, die Nachwuchsarbeit leisten. Und da sind die hervorgegangen. Und die bleiben da zusammen. Und das Besondere, das Faszinierende an dieser London zurzeit ist, oder die letzten Jahre ist, dass sie sich ein neues Publikum erspielt haben. Dass sie eben nicht nur den engen Jazzkreis angehört, sondern die sind auch ganz gezielt eben nicht in die normalen Clubs gegangen, sondern haben sich ihre eigenen Spielstätten geschaffen und dort dann ihre Leute hingezogen. Und das fand ich das Faszinierende. Und dass das auf einmal so durchschlägt und erfolgreich ist, das habe ich, als ich damit begonnen habe, mich zu beschäftigen vor 4, 5 Jahren, also mit der Londoner Szene, hätte ich so nicht für möglich gehalten. Und das Schöne dabei ist, dass sie sich auch sehr wohl der Traditionslinie bewusst sind, in der sie stehen. Es gibt nämlich einen afro-britischen Jazz, der seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon präsent ist. Und da sieht sich ein Shabaka Hutchings und auch eine Nubia Garcia auf jeden Fall in dieser Tradition.
Ja, das ist ein bisschen auch letztendlich wie bei International Anthem, wo eigentlich alle Künstler auf dem Label, die eigentlich alle miteinander kooperieren und die fast alle tauchen immer wieder in den Alben von den anderen Künstlern Und das ist eine große, ist eigentlich eine große Community, die sich, es ist eine Community. Es ist eigentlich so, dass, wenn man über International Anthem denkt, das ist eigentlich ein Community-Label, die schon seit vielleicht 15 Jahren langsam, aber halt stetig daran gearbeitet haben, sein eigenes, seinen eigenen Raum zu erschaffen. Genau, das ist
genau.
Aber ich glaube, sowohl Chicago als auch London sind ja auch Jazzstädten, die eine lange Tradition als
klar.
Also sind wahnsinnig lange Tradition.
Ja, aber so ein Phänomen, das wir jetzt aus London beobachten, das gab es schon lange nicht mehr. Ne?
Interessant ist, dass beide sind politisch. Sowohl in Chicago, es ist sehr politisch, geht sehr politisch zur Sache im Jazzbereich, aber auch in, so in Sons of Kemet, die Videoclips, die sind ja, also die Ästhetik, das kann man alles eigentlich als ein politisches Statement lesen. Das ist Afrofuturismus und
ja, auf jeden Fall. Und bei Chicago, ich meine, es gibt die AACM.
Genau.
Ja, das ist eine Gruppe von Musikern gewesen, in die Mitte der 60er Jahre eben diese Initiative gegründet haben. Und die waren sehr politisch. Und die daraus entstanden ist ja auch das Art Ensemble of Chicago dann. Die
genau.
sind daraus erwachsen. Und da wiederum ist dann ein Lester Bowie rausgekommen, der halt eben auch eine sehr besondere Sicht auf Musik im Allgemeinen und auf die afroamerikanische Musik im Besonderen hatte und sie dann auch eben präsentierte. Er war ja dann auch einer der Lieblingsgegner in den 90er Jahren von Wynton Marsalis und die haben ja dann so tatsächlich
von wem? Den kenn
ich Wynton Marsalis, dem Trompeter Wynton Marsalis.
Oh ja, ja,
egal.
Kenn ich nicht.
Heute bekannt als Leiter des Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ne? Und da war er, das waren so die beiden Gegenpole, ne? Die sich da doch ziemlich heftig behagten. Und das
gibt es seltsamerweise häufig im Jazz, finde ich, habe ich den Eindruck, dass es zwei Polen gibt, also wo man sagt, so, wir sind die richtige Schule, das ist die richtige Schule und ich denke, yo, get your shit together,
ja?
People.
Ja? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Merkmal ist, dass es nur in Jazz gibt oder dass es so häufig gibt in Jazz. Aber da war es halt eben, dass die sich halt eben tatsächlich regelrecht bekriegt haben. Ne? Und der Wynton Marsalis sozusagen derjenige war, der halt eben eher die konservative Richtung vertrat. Und Lester Bowie, jemand, der halt eben eher die progressive Richtung vertrat. Und da kam dann halt eben der Konflikt her. Und das war sehr spannend damals in den 90ern. Und das zu beobachten. Und ein Freund von mir hat das auch dokumentiert, diesen Konflikt.
Mhm.
Das nennt sich, hat ja auch ein Buch drüber rausgebracht, das nennt sich Marsalis-Faktor. Der Marsalis-Faktor. Und der hat dann halt eben die verschiedenen Protagonisten gesprochen und interviewt und daraus dann halt eben so die verschiedenen Positionen aus diesem Konflikt heraus dann in das Buch gepackt.
Der Marsalis-Faktor.
Marsalis-Faktor.
Alles klar, das würde ich mal nennen. Genau. Guck mal, du hast gerade eben nicht die, wie heißt nochmal, die Jazz-Organisation aus Chicago.
AACM.
Die AACM. Damit würde ich nämlich einschlagen, der nächste Künstler, Kahlil el-Sabah, der Teil der Bewegung war und auch Präsident über ein Zeitjahr lang, also ich glaube irgendwann 77, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von denen ich extrem viel halte. Ich mag also alles, viele von seinen Werken, diese ganzen Creative Jazz, wo der sich ein bisschen so als Genre nennt, was auch immer, also ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es auf jeden Fall super. Der bringt jetzt eine Platte raus, die erscheint auf Spirit Muse Records aus London. Der ist auch, genau, das ist auch jemand aus Chicago, das Label ist aus London. London erscheint jetzt in zwei Wochen. Es gibt zwei Songs, die man jetzt reinhören kann. A Time for Healing.
Mhm.
Auch da ist es halt, sein letztes Album war America the Beauty. Häufig ist es auch dieses Politische, ist es auch sehr stark. Also diese, ich habe eh den Eindruck, dass es das Progressive, sei es das Free Jazz oder das Progressive Jazz oder das Spiritual Jazz, eigentlich meistens als politisches Statement zu verstehen oder häufig als politisches Statement zu verstehen ist. Auch das Spiritual.
Ja, man muss aufpassen, dass man da nicht zu viel hineininterpretiert. Ich verstehe es vor allen Dingen als großartige Musik. Klar ist, wenn schwarze Musiker wie eben AACM sich zusammenschließen, eben zu AACM, dann ist das auch ein politisches Statement natürlich, ne? Aber nicht jede Musik ist gleichzeitig nur, weil sie afroamerikanische Musik ist.
Nein, das meine ich gar nicht so. Nee, das meine ich nicht so. Ich meine auch, dass es eine Musikrichtung, die Spiritual Jazz sich nennt, also oder sich unter den als spirituell bezeichnet oder sieht, ohne eine Institution anzugehören, empfinde ich als eine Form von. Also schon als ein politisches Statement, insofern, dass man keine Institution angehört, sondern eigentlich universell spirituell ist. So habe ich das immer eigentlich in der.
Das ist richtig, ja.
Also so habe ich das meistens immer so ein bisschen verstanden für mich, dass es so in diese Richtung geht. Also so wie heißt das nochmal? John Coltrane. Also das ist immer diese spirituelle Musik, ohne eigentlich sich eine Religion oder zu bekehren oder ein Ding zu sehen als das Ding.
Gibt ja The Creator has a Master Plan, ja. Also das ist die Hymne des Spiritual Jazz, ja. Also für mich jedenfalls.
Mit ja, für mich Rose auch.
Sanders, ja. Und Leon Thomas und das ist großartig.
Wahnsinnsnummer, das ist ein Wahnsinnsnummer, ja. Ich spiele Time for Healing, ja. Jetzt aus der aktuellen Platte.
Wer ist der Trompeter? Weißt du das?
Kann ich dir sagen. Das ist Corey Wilkes.
Mhm. Okay. Kenn auch ich. Aus Chicago.
Aus Chicago. Ja. Denke ich mir. Das ist, ja.
Ich glaube, er lebt mittlerweile, wie so viele von der AACM, mittlerweile in New York.
Ah, okay.
Also, das ist ja so ein bisschen das Absurde, dass zwar die AACM tatsächlich in Chicago verortet ist, aber viele auch der Gründungsmitglieder, also der jetzt noch lebenden, Roscoe Mitchell zum Beispiel, die leben längst in bzw. bei New York und auch schon sehr früh. Ja. Und Corey Wilkes kenne ich, ich glaube, von Steve Coleman, wenn ich mich richtig erinnere, vor allen Dingen.
Also ich kann den nicht, aber wie gesagt, ich kenne mich noch nicht so richtig lang aus mit Jazz. Also ich kenne vielleicht so seit 8 Jahren und sehr intensiv seit 5 Jahren. Und ja.
Alles gut.
New in the game.
Auf jeden Fall kennt man auch bei dieser Musik halt, ACM war auch immer ein Rückgriff auf Afrika. Und ich finde, das hört man da bei dieser Aufnahme, bei diesem Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, nochmal ganz deutlich, dass so diese Rückbesinnung auf Afrika und auch dieses nochmal unterstreichen, die afroamerikanische Diaspora. Mhm. Ja, das wiederum, denke ich mal, ist auch durchaus eben tatsächlich als politisch zu verstehen.
Das würde ich auch so als. Ich meine, ich empfinde das sehr häufig tatsächlich als politisch. Deswegen meinte ich auch gerade, es ist auch so wie in der Art Ensemble of Chicago, auch mit diesen. Die Themen, die Namen der Platten.
Ja, und also es gibt es zwar noch diese Band, aber sie ist nicht mehr in der Originalbesetzung. Ne? Es sind, glaube ich, drei sind mittlerweile gestorben. Früher in den 70ern und 80ern waren sie halt eben, hatten die ihre afrikanischen Gewänder, mhm. Und haben auch viel mit Percussion gemacht, so ähnlich auch wie er, ne?
mit Kalimba, genau.
Und so weiter und so fort. Und viel so dieses Klein-Percussion und auch sehr dezidiert auf afrikanische, westafrikanische Patterns und Musikparameter zurückgegriffen, die halt vielleicht so im Jazz nicht so unbedingt gebräuchlich gewesen sind. Das waren vor allen Dingen eben das Art Ensemble of Chicago. Und dieses AACM, es gibt zum 50. Geburtstag ist das erschienen, ein wunderbares Buch, das die Geschichte und auch die Gründungsgeschichte, die Genese dieser Musikerorganisation schreibt. Das ist von George Lewis, der selbst auch Musiker ist, aber mittlerweile tatsächlich Musikforscher, Musikwissenschaftler ist und den Musikstudiengang an der Columbia University in New York leitet. Und der das einfach auch nochmal, tatsächlich auch nochmal wirklich herausstreicht, wie politisch vor 55 Jahren diese AACM gewesen ist. Und das muss man einfach sich immer wieder bewusst machen. Ich meine, das war mitten in der Bürgerrechtsbewegung, 65, mhm. Also das war eine hochpolitische Zeit. Ne? Und da kommen ein paar schwarze Musiker zusammen, die halt eben diese Gruppe gründen und ein Kollektiv letzten Endes, weil sie tatsächlich auch über die AACM sozusagen ihr Arbeitsleben, ihr wirtschaftliches Überleben organisieren und organisiert haben, sagen wir so. Mhm. Und da sind wir auch wiederum gleich wieder beim Anfang mit Jazmaye Horn oder Angel Bette David. Es ging immer oder es geht im Jazz und vielleicht auch im Pop im Allgemeinen oder in aktueller Musik, es geht um Unabhängigkeit. Es geht um Freiheit.
Ja.
Und es geht um Ausdruck. Es geht um nicht um das spieltechnische Können, das auch, aber es geht um Ausdruck. Es geht darum, dass ich etwas zu sagen habe, dass ich etwas mit dem, was ich tue, als Künstler, als Musiker.
Da bin ich komplett bei dir. Ich sage immer wieder, Virtuosität interessiert mich persönlich nicht viel.
Doch, mich schon.
Na, das ist, ich denke immer zum Beispiel an meine Lieblingsmusiker, die natürlich auch, also oder meine Lieblingsmusiker gewesen in dem Fall, mit dem ich seit Ewigkeit nur ist, Bob Dylan. Meiner Meinung nach, der hat eine scheußliche Stimme. Das Singen ist nicht seine Stärke, der singt.
Und, naja, und er hat und ja auch nicht den Grammy bekommen, sondern den Nobelpreis, ne?
Ja, zu Recht.
Und zwar für seine Texte.
Genau, und zwar für seine Texte. Und das ist letztendlich, wenn ich da die Texte und wie er die Texte rüberbringt, es ist viel wichtiger als letztendlich die Stimme. Die Stimme ist... Also das, ich habe immer den Eindruck, dass das, was man rüberbringt, ist tausendmal wichtiger als die Virtuosität an sich. Das Technische ist natürlich gut, es ist selbstverständlich gut, aber der Inhalt oder das, was es kommuniziert wird oder das, was der Statement ist.
Doch, ich finde, Technik ist immer wieder auch faszinierend. Also ein John Coltrane war ein begnadeter Techniker, ne? Und wenn du es wird ja mit ihm in Verbindung gebracht, die Sheets of Sound. Mhm. Und wenn du die hörst und wenn du dich dann darauf einlässt, die Peaks zu hören, ne? Da ein Peak hin. Das sind ja immer so Auf- und Abbewegungen gewesen. Und dann gibt es die Peaks. Und wenn du die dann verknüpfst, hast du auf einmal eine Melodie.
Ja, ich glaube, das kam. Es gibt eine bestimmte Platte, wo das dann Thema bei ihm war. Das wusste du.
Joint Steps.
Genau, richtig, die Steps.
Und das Lustige daran ist, das hat ein Kollege in der Süddeutschen Zeitung mal dargestellt, dass so. Das war vor ein paar Jahren, da sind diese ganzen Warner-Aufnahmen, wo halt eben auch Joint Steps dabei dazu gehörte. Tatsächlich in der ursprünglichen Monofassung auf den Markt gekommen. Und diese Monofassung, die waren wiederum legendär in der Heavy Metal Szene. Eben weil du da so eine Wand hattest, so eine Sheets of Sound, also wo du wirklich so eine Klangwand hattest, ne? Wirklich hier vor deinem Gesicht, das hast du nur mit der Monoaufnahme. Und deswegen es sind diese Aufnahmen in dieser Heavy-Metal-Szene so legendär.
Aber jetzt ist die Frage, würde dann ein anderer Musiker mit den Knowledge, dieses Instrument oder die Musik so zu machen, ist halt der Inhalt, ist nicht auch die Persönlichkeit, dass der diese Person ist, die der ist, die was zu sagen hat, die diesen der war so stark, dass er von Heroin selbst runterzukommen. Also der bringt so eine, die Person ist halt auch und das, wofür er steht oder was er denkt oder was er sagt oder das.
Er hatte ja nach eigener Beschreibung auch sein christliches Erweckungserlebnis.
Genau.
Mit eben der auch dem Ende seiner Alkohol- und Heroinsucht. Und damit setzte das ein. Das war Ende der 50er. Ja? Und,
aber das ist ja, was ich mich frage, ob die Virtuosität, die wird noch mal zu, die gewinnt noch viel mehr an Substanz, wenn die Person oder der Künstler sich eine Tiefe mitbringt. Ich frage mich immer, ob das...
Klar.
Weil manchmal hört man Virtuosen und dann bleibt es bei der Virtuosität, dann ist es halt virtuos und es ist natürlich technisch wunderschön und beziehungsweise nicht mal wunderschön, sondern es ist technisch stark. Aber das Gefühl fehlt manchmal, finde ich. Also das ist so mein Gefühl, den ich habe bezüglich, wenn es um Virtuosität geht.
Klar, ich meine, Virtuosität ist, da schlägt bei mir dann halt eben immer mal ein Beruf durch, der Musikjournalist. Ne? Natürlich finde ich das faszinierend, wenn ein Musiker, eine Musikerin halt eben ein entsprechendes technisches Repertoire mitbringt. Ne? Und klar wird das faszinierend oder das Faszinosum ist erst dann da, wenn dann tatsächlich eine Tiefgründigkeit dabei kommt. Und das macht es ja letzten Endes dann auch so spannend. Aber auf der anderen Seite, ich kann Musik auch sehr gerne und sehr gut intellektuell hören. Es muss mich nicht immer unbedingt emotional packen. Verstehst du,
ja,
was ich meine?
Ja, also, ich verstehe, was du meinst.
Das ist wie so ein Kreuzworträtsel oder was weiß ich oder irgendwas anderes. Also irgendein intellektuelles Spiel. Ne? Das
ja, obwohl ich glaube, bei mir tatsächlich ist es der Fall. Ich höre fast immer Musik fast immer emotional. Emotionell. Also es ist.
Ich habe Musikwissenschaft studiert, da kommt bei mir halt immer wieder durch.
Ich habe tatsächlich in dem Sinn mit Musik, also nur so Fan zu tun, dass ich wirklich so ein Musikfan bin, wenn man so will. Es ist dann. Es geht ja alles bei mir jedenfalls immer um die. Ach, sie denken aber Punk. Also Punk ist ja weit weg von Virtuosität.
Ja,
aber es ist der Hammer.
Wer hatte jetzt 75. Geburtstag? Das war Patti Smith. Und ich habe sie ja noch, also ich habe die Essener Gruger Halle, Rockpalast, da habe ich sie gesehen und das ist ein großartiges Konzert gewesen. Ganz klasse. Und sie ist ja, das, was sie gespielt, ist Punk, ja, die Musik, ja. Das ist eher, es ist nichts Virtuoses und so weiter und so fort, aber die Texte, die sind virtuos. Die versteht man nicht sofort. Da musst du schon dich ziemlich hineindenken, beziehungsweise auch fühlen, ne? Weil die Musik ist für sie dann ja auch sozusagen ein Medium, ne? Mit dem sie ihre Texte halt eben entsprechend präsentieren kann und verständlich machen kann. Und Punk, das war für mich, ich liebe Punk.
Ja, ich komme eigentlich eher aus dem Punk-Bereich, aber dann, genau. Und ich denke mal so, deswegen habe ich immer gedacht, Virtuosität, my ass. Das ist, das tut's und das sind der Hammer. Also da ist nichts mit Virtuosität. Das ist, also sicherlich sind die gute Handwerker auch. Das stimmt nicht. Die sind gute Handwerker. Aber ich glaube, das ist nicht nur das Handwerk, was Punk so stark macht, sondern...
Nee, Punk ist kein Handwerk.
Punk ist kein Handwerk.
Also Punk sind drei Akkorde, platt gesagt. Ne? Ja. Also egal, wo du hingehst, ob der amerikanische Punk oder der Londoner Punk. Ne? Also.
Ne? Also darauf will ich mit der Virtuosität hinaus. Weil die ist wichtig, aber ich würde sie sogar als zweite Stelle, also immer als zweite Stelle sehen und eher dann das, jedenfalls für mich, also es ist selten, höre ich irgendwas und bin so, wow, das ist virtuos und das ist großartig, weil es virtuos ist. Aber vielleicht habe ich keine gebildete Ohren ich kann auch nicht mal Noten lesen, also es ist dann frag mich, also ne, vielleicht ist,
alles
spielt
gut,
sowas eine Rolle. Intuitiv
Musik hören ist immer super.
Ja,
es gibt sogar Musiker, die sagen, ich möchte irgendwann das Level erreichen, wenn ich spiele, dass ich nicht das Instrument beherrsche, sondern das Instrument beherrscht mich.
Dass man letztendlich das Medium ist. Das ist eigentlich, glaube ich, in der Kunst, in der bildenden Kunst ist ähnlich.
Ja. Genau.
Das ist ähnlich. Dass man sagt, ich will nur das Medium sein.
Bin ich jetzt dran mit der nächsten
Punkt? Genau.
Oder? Dann habe ich ja nur noch eine. Dann nehme ich tatsächlich Julia Hülsmann. Und zwar, weil das auch ein politisches Statement gewesen ist, dass dieses Stück auf dieser, auf ihrer aktuellen, noch aktuellen Platte drauf ist. Die heißt Not Far From Here.
Mhm. 2019 erschienen, ne?
Genau, 2019 erschienen und da ist drauf This is not America. Und dieses This is not America ist eigentlich ein Song von David Bowie,
mhm,
den er in den 80ern, glaube ich, oder vielleicht später, ich weiß es nicht mehr genau, mit Pat Metheny aufgenommen hat. Und also Pat Metheny war, ich glaube, er hat auch die Musik geschrieben, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der war damals mit dabei und 2019 gab es noch Donald Trump. Und deswegen ist dieses Stück This is not America einfach ein Statement, ein politisches Statement von Julia gewesen. Ne?
Mhm.
Und sie spielt das in einem, mit ihrem Quartett, dessen Basis ihr langjähriges Trio ist. Mit Heinrich Köberling und Mark Mühlbauer, glaube ich. Mark Mühlbauer heißt er so? Ich glaube schon. Und das ist zum Quartett erweitert worden durch Uli Kempendorf, den Saxophonisten aus Berlin.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich muss sagen, ich kenne mich sehr wenig mit deutschem Jazz. Das ist, außer vielleicht so die Kölner Sachen von früher, heißt wohl, und also alles, was mit ein bisschen mit Campini zu tun hat, kenne ich ein paar, also aus dem Label auch.
Mhm.
Aber zum Teil waren es auch keine deutschen Bands, sondern dann Amis oder Belgier oder Franzosen dann hier waren und
die bei Campi waren, ja.
Genau, die bei Campi waren, aber
Julia ist mittlerweile, wir sind ungefähr gleich alt. Wir sind auch lustigerweise zusammen in Bonn bzw. Bad Godesberg aufgewachsen und waren eine Weile lang, ohne dass ich es wusste, sie wusste es allerdings, auf der gleichen Schule. Also sie war zwei Stufen oder drei unter mir. Und Julia ist jemand, der sicherlich eine der Musikerinnen, die Jazz aus Deutschland geradezu verkörpern. Also die sie hat einen einer ihrer Hauptmerkmale, das, was sie wirklich hervorragen kann, ist Lyrikvertonung, Gedichtvertonung. Und da hat sie in ihren frühen Jahren oft gemacht, ne? Also verschiedene, also vor allen Dingen englischsprachige Dichterinnen gerne auch,
mhm,
richtig gehend vertont und dann mit Sängern, Sängerinnen aufgenommen. Und das Trio, was sieht, ich glaube, das feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag oder 25. Geburtstag, weiß ich, also auf jeden Fall schon lang. Nee, 20. müsste es sein, 2002. Ist gegründet worden. Und sie ist so präsent auf dieser Szene und international mittlerweile einfach sehr angesagt. Und sie gehörte damals vor gut zehn Jahren zu den Musikern, die auch sozusagen den Jazz aus Deutschland wieder eine politische Stoßrichtung gegeben hat.
Okay.
Und die Deutsche Jazzunion bzw. Union Deutscher Jazzmusiker ist es damals noch quasi aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt hat. Zusammen mit Angelika Nierschier und anderen Musikerinnen und Musikern. Und mittlerweile ist das, sie hat sich daraus dann wieder zurückgezogen, weil sie sagt, sie ist Musikerin und keine Politikerin. Aber das war damals vor 10-12 Jahren eine äußerst turbulent politische Zeit, also zumindest was den Jazz betrifft.
Mhm.
Und dass es dem Jazz heute durchaus, zumindest was das Bewusstsein der Kulturpolitiker betrifft, recht gut geht, hängt mit der Zeit vor 12 Jahren zusammen. Oder 11.
Da muss ich ein bisschen meine Hausaufgaben machen und mich da reinfuchsen.
Ja, mach das.
So, This is not America dann.
Das das Thema ist bekannt, glaube ich. Also die Melodie.
Ja.
Und das Schöne daran ist halt, dass nicht sie das spielt oder das Saxophon, sondern der Bass.
Sie spielt den Bass da?
Nee. Das ist der Marc Mühlbauer, der okay. spielt den Bass. Aber sie das Thema,
Sie spielt Klavier, genau.
Und Marc Mühlbauer spielt auf dem Bass das Thema, die Melodie.
Schön. Also ich hatte auf Discogs was von denen gehört, fand ich auch sehr schön. Das ging
ja.
Ja. So klein.
Ja, ich glaube mittlerweile.
Ja, wir sind ein kleiner Laden, das ist immer so das Ding mit, wo ich mir wieder denke, also ne, das ist, man, alles, was zum Beispiel ich immer direkt gut finde, denke ich mir so, das ist einfach fürs ging ja dann einfach dann doch zu klein. Ich glaube, wir dürfen gerade mal 90 Leute zur Zeit, auch wenn es jetzt maximal 110 und dann ist der Laden auch so voll, dass ich finde, eigentlich kann es auch nicht wirklich auch jemandem zumuten, finde ich, eigentlich sind nur ein schönen Konzert, der schon 30 Euro kosten, dann so total eng drin zu sein. Also dann lieber 80 Leute, 90 Leute reinzulassen, hat man ein bisschen mehr Raum und dann
ja.
Und das ist dann einfach zu klein. Vom physischen Raum her dann.
Ja.
Oh. Ich gehe dann auf deutsche Jazz dann. Auch. Ich glaube, das ist fast meine vorletzte Platte.
Genau. Nein. Doch, du hast noch zwei, glaube ich.
Ich habe noch zwei. Die Band wäre dann K. Kölner Band. Relativ aktuell. Ich habe mir allerdings deren Album aus 2018 ausgesucht. Die bringen jetzt, glaube ich, Anfang nächstes Jahres in die Band ein Album wieder raus.
Das ist jetzt gerade erschienen. Also ich glaube, jetzt, also ich habe auf jeden Fall eine Mail von denen bekommen.
Genau, jetzt neulich kam was raus, aber jetzt es kommt wieder noch was raus. Die sind sehr produktiv. Mhm. Ich finde auch, die sind musikalisch sehr, also die können deren Instrumente sehr gut beherrschen. Die sind tight. Sie sind einfach tight. Wahr. Was ich dann so gerne, vor allem an der Look Behind You, die Platte von 2018 mag, ist es nämlich, dass die kommen aus Köln. Köln hat auch diese, oder Köln und die ganze Ecke hier hat diese Krautrock-Geschichte. Und letzten Endes haben sie diese Krautrock-Jazz-Symbiose, die auch wie bereits am Ende eine Geschichte hier hat und die lassen sich ein bisschen neu aufleben mit der Platte. Ich finde die Platte toll. Ich habe die ziemlich damals sehr viel gehört. Ich habe nämlich hier die He Speaks in Your Voice. Auch sehr poppig. Die Nummer ist auch extrem poppig.
Ja.
Es ist so Kraut, Pop, Jazz.
Ja. Ja.
Ja.
Ich bin kein Fan von dem, was sich hinter Krautrock verbirgt und ich bin auch kein Fan von Can.
Okay.
Ich finde das spannend, was sie machen, aber es gefällt mir nicht.
Okay, ja.
Ja.
Dann gehen wir direkt zur nächsten Band.
Wie gesagt, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, was sie da machen und ich finde auch spannend, auf was sie sich da beziehen und so weiter und so fort. Aber das ist so gar nicht meine Welt. Und deswegen, ich bin mittlerweile tatsächlich übergegangen, dass ich dann lieber andere drüber schreiben oder sprechen lasse, anstatt dass ich es mache. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was hängt vielleicht tatsächlich damit zusammen, dass mir das einfach zu krautig ist. Und
ja, wenn man keinen Krautrock mag, dann glaube ich, das kann man schwer dann das ja gut finden. Ja. Ich wiederum mag eigentlich Kraut sehr gerne. Insofern kann ich dadurch auch schon viel damit anfangen. Ja. Nee, aber klar, wenn man keinen Kraut mag, kann man mit der Band nichts anfangen. Du hattest eine andere Band, eine andere deutsche Band, Uli Kempendorf.
Hatte ich den? Ja, stimmt.
Someone Talked, Enya genau. Records.
Genau, das war, das stimmt, den hatten wir noch gar nicht, den Uli Kempendorf. Ja.
Aus Berlin?
Auch aus Berlin, der jetzt auch bei Julia Hülsmann in der Band ist, seit 3 Jahren. Mhm. Und lustigerweise war er als Junge noch bei Workshops mit Julia in Berlin. Da hatte sie ihn unter ihre Fittiche genommen, aber erzählte er mir irgendwann mal so Ende Teenagerzeit, 18, 19 Uhr gerade, so Ende Schulzeit. Und ich finde ihn einen der spannendsten Saxophonisten hier momentan in Deutschland. Mhm. Und er gehörte damals vor 10 Jahren eben auch zu dieser Gruppe junger Musiker, die halt eben den Jazz in Deutschland versucht hatten zu politisieren und sich eine Gewerkschaft zu gründen, die gab es schon, aber die haben dann halt eben sozusagen die Musikergewerkschaft im Handstreich übernommen. Und dazu gehört er auch. Und er ist einer der Initiatoren, die vor 5 Jahren, jetzt fast 6 Jahren, die Jazzstudie Deutschland mit auf den Weg gebracht hat, die 2016 erschienen ist. Und seine Band Field ist eigentlich ein klassisches Quartett, aber es hat kein Piano dabei, sondern eben in dem Fall Vibraphon. Und da ist es Christopher Dell. Mhm. Und für mich ist das so eine der, ja, so eine Vorzeigeband aus Deutschland, dieses Field von Uli Kempendorf.
Achso, Field heißt die Band. Ich hatte verstanden.
Die Band heißt Field.
Die Band heißt Field, Uli Kempendorf Field. Verstehe ich. So ist es. Alles klar. Und dann Someone Talked ist das Album.
Ist das Album, ja. Genau.
Bestimmt ein Song aus dem Album?
Ich glaube, mach den ersten.
Das würde ich gerne live sehen. Ich glaube, das ist etwas, was live extrem viel Spaß macht.
Ja. Ja.
Da passiert sehr viel. Und das ist, ich glaube, das ist eine richtig gute, also kann man das als live sehr stark vorstellen.
Ja. Es ist typisch Berliner Jazz. Es sind alles Berliner Musiker, also die zumindest in Berlin leben, sagen wir so. Und ja.
Also da kenne ich mich nicht aus. Hieß es, es gibt einen Berliner Jazz-Style? Oder ja. Kann man das so sagen?
Ja, also Berlin und Köln sind ja sozusagen die Metropolen des Jazz hier in Deutschland. Es wird gerne da auch so ein Kontrast zwischen beiden konstruiert. Ich sehe und höre das nicht so, sondern es gibt viel Austausch, viel Kooperation. Mhm. Also Uli Kempendorf war jetzt vor ein paar Monaten hier und hat mit Janning Truman aufgenommen. Ich glaube im September oder Oktober letzten Jahres. Und also da ist viel, viel Austausch zwischen den beiden Szenen und zwischen den Städten. Und hat man jetzt auch wieder beim Winter Jazz, das ja leider nur digital stattfinden konnte, auch gesehen. Waren ja auch 2, 3 oder 4 Berliner Bands, die dort gespielt haben. Und ja.
Cool, ja. Also das fand ich ziemlich. Ich würde es gerne live sehen, das ist super. Ich habe noch 2. Mhm. Ich mache mit der Bende Giske, die Surrender aus Norwegen. Die hatten wir auch tatsächlich mal im King Georg dann auch ganz am Anfang, als wir neu aufgemacht haben. Das war somit das erste Booking fürs Wochenende-Programm. Das ist, ne, wir haben jetzt nämlich das Wochenprogramm, wo letztendlich halt Martin Sasse vor allem dann das Programm führt, zusammen mit Jochen. Und ich glaube, das ist Martin Sasse vor allem, der die Hand drauf hat, und dann das Wochenende-Programm. Und das war, dann lief, genau, Bende Giske aus Norwegen. Das ist Jazz. Jetzt ist die Sache. Es ist Jazzmusik oder es ist eigentlich dann experimentell Musik, wo Jazz davon ein sehr stark Part ist. Das kannst du vielleicht als Musikjournalist dann.
Also in Norwegen achtet man nicht so sehr darauf.
Also erfrischend.
Da ist eine junge Szene am Start, die staatliche Förderung tatsächlich für sich zu nutzen weiß und das eben auch auf eine kreative Art und Weise. Und das finde ich sehr spannend. Ich war ja 2019, jetzt vor 3 Jahren, 2020 fing die Pandemie an, 2019 habe ich eine Recherchereise durch Norwegen gemacht und habe viele von solchen Leuten wie
Bendik Giske
kennengelernt und das war äußerst spannend.
Ja, das ich verfolge zurzeit auch sehr stark die skandinavische Szene und die finde ich, finde es so spannend, was da gerade zurzeit passiert an jungen, also vor allem an jungen Bands, die da rauskommen, sei es Europäer oder Softbauer und die, ja, schon zum Teil finde ich, die nehmen schon ein, also auch Bezug, manche Bands davon zu der Jazz-Vergangenheit und manche sind einfach nur straight progressiv.
Ja, ich habe da mit einem Hochschulprofessor gesprochen, der sowas von glücklich war, dass ECM sich entschlossen hat, seinen Katalog nach und nach zu digitalisieren und auf die Streaming-Plattform zu stellen. Mhm. Weil er in Norwegen war sehr wichtig, sowohl für ECM als ECM auch für die norwegische Szene wichtig war. Und über diese Streaming-Plattform konnten dann seine Schüler die Bedeutung der ersten großen Generation norwegischer Jazzmusiker überhaupt erst richtig erfahren. Ne? Also so ein Jan Garbarek oder Arild Andersen und wie sie alle hießen, Jon Christensen. Das war ihnen zwar vom Namen her durchaus geläufig, aber die waren halt nicht auf den Plattformen präsent und deswegen für sie auch nicht greifbar. Und erst dadurch haben die wirklich begriffen, dass so der norwegische Jazz, was für ein Standing er in der Welt hat.
Ja, voll.
Und ich fand das total spannend und immer noch. Ne? Da kommt immer wieder, also du hast das Gefühl, durch diese staatliche Förderung auch und durch diese Absicherung, also materielle Absicherung, da kommt eine Welle nach der anderen immer wieder nach Europa und auch anderswo. Also die sind ja nicht nur hier in Europa dann populär, sondern gehen auch nach Asien oder auch in die USA. Ne? Und das finde ich total faszinierend.
Ja, Bendik Giske, mittlerweile könnten wir uns nicht mehr leisten, wieder einen King Georg zu haben. Der macht mittlerweile echt gute Hallen, ziemlich voll. Mhm. Ich spiele mal meinen Lieblingssong aus der Platte, Hi.
Ist ein Saxophonist?
Mhm. Und das ist eigentlich er und der Saxophon. Und that's it. Und vor allem ist es live. Es ist natürlich, die Platte ist super und ich finde, es ist auch eine Platte, die man, wenn man die Zeit und die Muse bringt, kann man sie zu Hause gut anhören. Aber dann darf für dich nichts anderes nebenher sein, weil es ist keine Platte zum nebenher hören. Nee. Und live ist es einfach ein Erlebnis dann. Das ist extrem stark, weil es geht durch den Raum auch. Also der bläst mit so einer Gewalt das Ding, das ist, es hat auch was Gewaltvolles teilweise auch, der ist auch teilweise auch in Berlin, in diese ganzen, was ist dann her, Bergheim, der ist in Bergheim teilweise auch in der Szene unterwegs, wo teilweise auch Gewalt und die Gewaltästhetik auch sehr stark rüberkommen, der ist dann auch da eine bekannte Figur. Und ich finde, die Musik drückt das auch sehr stark aus. Das Gewaltvolle. Also es ist schon fast. Ja.
Natürlich ist es Jazz. Das ist aktuelle Musik.
Ja, Punkt. Das sehe ich. Genau. Danke.
Mir fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, den habe ich auch getroffen. Also nicht Bendik, sondern der ist wahrscheinlich, wie alt ist Bendik?
Bendik dürfte Ende 30, Mitte 30 sein.
Okay. Kleinen Moment, vielleicht habe ich es jetzt gleich. Weil es gibt einige Musiker aus Norwegen, Stian Westerhus zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Gitarrist. Mm-mm. Ganz großartig, ganz eigenwillig, der, wie alt ist der jetzt, Anfang, Mitte 40, der hat nicht in Norwegen studiert, sondern in England. Mhm. Und es gibt von der BBC eine Produktion mit ihm solo, Gitarre solo, und das ist ganz großartig. Und
meinst du Colin? Nee.
Du meinst Colin Stetson?
Genau, weil es erinnert ein bisschen an Colin Stetson,
genau,
finde ich.
Das erinnert, ja, aber das ist halt Zirkularatmung, Klappen und was,
genau,
weiß ich, ne?
Ja.
Ist, natürlich, und Colin Stetson ist auch jemand, der unheimlich laut spielt. Ne?
Genau.
Das ist wirklich, erinnert daran ein bisschen, klar. Aber es ist trotzdem was ganz Eigenes, was er da gemacht hat. Ne?
Kann ich wirklich auch sehen, für die, das Akt, der hat jetzt nämlich auch letztes Jahr eine Platte, auch Craig rausgebracht. Craig. Super. Auch intens.
Hm,
auch richtig intens. Ich komme jetzt einfach zu meiner letzten Platte. Muriel Großmann, eine Australierin, nee, die ist in Paris geboren, die eigentlich ihr ganzes Leben in Australien verbracht, die letzten Jahre in Ibiza. Ich finde letztendlich, das macht die John Coltrane Jazz. Ich weiß gar nicht, ob es diese Genre gibt, aber ich nenne es Coltrane Jazz. Das ist so sehr, steht sehr in diese Coltrane Schule. Die Platte kam auf PL Games, relativ neues Label aus Estonia, also ist Estland.
Mhm.
Ja, ich spiele es einfach mal vor. Weißt du, was ich meine mit den Coltrane Jazz?
Ja, ja. Da spielt sie jetzt auch Sopran, deswegen ist natürlich die Anmutung von Coltrane. Sie ist, glaube ich, Österreicherin.
Genau, Österreicherin. Also, ja. Ich meine, die ist in Paris. Ich meine, das ist irgendwie eine Biografie, mal gelesen habe, dass sie in Paris geboren ist, aber es ist Österreicherin, genau.
Und es gibt eine Beziehung zu Köln, weil sie, glaube ich, mit ein paar Kölner Musikern mal was zusammen gemacht hat.
Ja, okay.
Vor ein paar Jahren. Ich meine, mich jedenfalls, ich kann mich täuschen. Ich glaube aber, sie hat was gemacht und beziehungsweise, die spielt halt viel auf Ibiza und
genau, in Ibiza spielt sie sehr viel. Ja.
Waren dabei. Ja.
So,
not my
genau.
Really cup of tea, muss ich dazu sagen.
Nein. Das ist so voll meine Baustelle.
Da höre ich tatsächlich dann lieber das oder die Originale.
Ja.
Sie ist nicht schlecht, das ist alles okay, aber es ist alles halt eben so ein bisschen steif. Es ist nicht immer so wirklich. Mir fehlt dann tatsächlich das Spirituelle und vor allen Dingen auch das Rituelle.
Das Rituelle ist tatsächlich, glaube ich, dann nicht. Ja, ich glaube, hier ist das, vielleicht hast du da recht, insofern, dass es hier ist, der Style kommt. Es ist ein Style. Und das Spirituelle ist es dann. Ich weiß nicht, ob die so ein spiritueller Mensch, wer weiß, I don't know, who knows.
Keine Ahnung.
Ja. Ja,
Ich finde es spannend, dass du die jetzt hier mitgebracht hast und ja.
Ich hab vor allem das Album von dir, dieses Golden Rule, extrem viel gehört eine Zeit lang. Ich fand die sehr schön.
Mhm.
Ja. Ist die groß? Ich weiß es gar nicht. Ich kann sehr schlecht immer einschätzen, ob die Leute bekannt sind oder nicht.
Nee,
ich hab,
sie ist nicht bekannt.
Ich habe keine Ahnung.
Also, sie ist mir irgendwann mal untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Form. Der einzige bekannte Jazzmusiker, der auf Ibiza lebt, ist Joachim Kühn.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Nee, sag mal nix. Und
dann, das ist, wie alt ist er jetzt? 78, 79? Also so Mitte 70, eine Legende für den Jazz aus Deutschland, der es halt eben auch international, auch drüben in den USA geschafft hat, Joachim Kühn. Und dein Bruder Rolf Kühn, der ist tatsächlich, der ist jetzt, oh, wie alt ist der? Mitte 90?
Mhm.
Also so 94 vielleicht oder Anfang der 90er auf jeden Fall. Und der hat ein Haus auf Ibiza, das er von seiner Ex-Frau bekommen hat. Und in diesem Haus wohnt jetzt sein Bruder auf Ibiza. Gibt ja so ein paar deutsche Jazzmusiker, die auf Ibiza gelandet sind. Wolfgang Haffner zum Beispiel hat ja auch eine Weile lang auf Ibiza gewohnt. Weiß nicht, ob du ihn kennst.
Kenne ich gar, also ich, wie du merkst, ich...
Schlagzeuger aus Nürnberg.
Okay, das... Ich kenne mich leider sehr wenig aus mit...
Alles gut.
Mit deutschen Jazz. Ich glaube, das ist das Nuren-Mauern-Quartett. Nuren, ich muss das direkt hier kurz gucken. Ich glaube, es gibt ein Album aus Deutschland, den ich von früheren Sachen. Ich will es ganz kurz jetzt. Michael Naurer.
Michael Naurer, ja.
Gibt es ein Michael Naurer Quartett, das Album hieß Call. Das fand ich wirklich hervorragend. Habe ich sehr gern gehört.
Dann hör dir mal Volker Kriegel an.
Ich muss mir das direkt aufschreiben, sonst vergesse ich das.
Volker Kriegel.
Kriegel. Alles klar. Jupp. Cool, schön, dass du da warst. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles. So ein bisschen, das war so, ne, also dieses Versuch in den letzten 3 Jahren, Jazz-Alben, was gerade so passiert im Jazzbereich. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass die groß ist. Das ist Muriel Großmann, weil jemand kriegt immer so viel. Also jedenfalls in Plattenläden. Bei uns im Plattenladen ist es, Platten sind immer vergriffen.
Also bei euch im Laden wird sie gekauft? Oder?
Ja, genau.
Okay.
Also das war immer so mein, da merkt man, wie subjektiv eigentlich die Eindrücke sind. Ich meine, du bist Journalist, du sitzt da.
Ja, das hat aber auch nichts wirklich zu sagen. Ne? Also es muss ja nicht sein, dass ich alles mitbekomme, was tatsächlich erfolgreich ist. Also das Muriel Großmann war jetzt lange Zeit überhaupt kein Begriff für mich und vor ein paar Jahren ist sie mir dann irgendwie untergekommen, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ja. Und darüber habe ich dann ihre Alben kennengelernt und ja, sie macht da schon, ist schon alles gut, ne? Es ist nicht so, aber ehrlich gesagt, da höre ich mir lieber in Kempendorf an.
Okay. Hm? kenn ich auch nicht. Wem?
Den Uli Kempendorf, also, den wir gerade hatten.
Ja, ja. Ja. Der Berliner.
Der Berliner, genau. Gut.
Schön. Dann somit haben wir dann das war die aktuelle Folge jetzt. Martin, schön, dass du da warst.
Ja.
Gehen wir ein Bierchen trinken.
Noch eins. Eins gehen wir.
Cool. Super.